Ja, lieben Gruß aus Österreich von Geschwistern, die noch auf Achse sind oder gerade angekommen sind, die Nacht durchgefahren sind. Soweit wir wissen, sind bis jetzt alle sicher angekommen. Das ist eine schöne Sache, auch wenn es bei einigen 15 Stunden gedauert hat. Uli, Östra Uli hat 15 Stunden gebraucht mit dem Bus. Ja, aber wir freuen uns auch, wieder zusammen mit euch zu sein. Das ist echt eine tolle Sache mit der Gemeinschaft einer Großfamilie. Ich freue mich auch über die Einleitung, denn ich wollte nicht in Text bleiben, sondern wollte das Jörg überlassen und wollte einfach zurückkehren zu ein paar Verse, die wir nur innerhalb des Bereiches Mitarbeiterschaft und Leiterschaft nur uns kurz angesehen haben, und ich möchte einfach die Verse, die Jörg offen gelassen hat in Kapitel 5 von 1. Petrus, mit euch nochmal zusammen bewegen. Und das ist immer so ein Problem zu wissen, was sollen wir heute Morgen bewegen, wenn wir nicht im Text bleiben. Und da fällt eine Menge ein. Man kann sehr schnell von äußeren Umständen da verführt werden, irgendein Thema auszusuchen, das eigentlich nicht unbedingt das Thema ist, was Gott auf dem Herzen hat für uns. Ich weiß es nicht, ob es mir gelungen ist oder nicht. Ihr könnt mir hinterher sagen. Aber heute Morgen in den Einleitungsworten habe ich empfunden, ja, doch, das, was Mathis für uns heute Morgen hatte in der Einleitung, das passt wie Popo aufs Eimer. Und das hat mir zumindest ein bisschen Ruhe gegeben in dem Ganzen. Man freut sich ja, wenn man morgens schon im Einklang ist in der Gemeinschaft mit der Einleitung. Wir auch gefreut über Jurek. Seine Eltern freuen sich bestimmt heute Morgen, dass es wie alle aus dem Geist geborenen Eltern eine Freude zu sehen, wie die Kinder Gott anbeten und dann auch noch das Vorrecht haben, vorne zu stehen und der Gemeinde vom Thron Gottes zu bringen. Und wenn Davids Eltern hier gewesen wären, sie sind aber noch auf Achse, Jens fährt immer Umwege, ich glaube, er kommt über Moskau zurück aus Österreich, aber der Jens und Rodafi, die hätten sich auch über ihren großen Sohn Goliath heute Morgen gefreut. David, ne? Entschuldige. Äußerlich ist er wie Goliath, im Herzen ist er wie David. Oder? Wir kennen ihn alle. Ganz lieber. Und Harrys Eltern sind nicht da. Von daher haben sich Harrys Eltern nicht gefreut heute Morgen. Dein Papa. Ja. Und wegen der Einleitung habe ich gedacht, man liest doch Psalm 139 vor. Mathis sagte, ja, oder hat uns erklärt, wie Jonas Herz war, seine Herzenshaltung gegenüber Gott. Er wollte nicht das tun, was Gott von ihm gerne gehabt hätte. Er hat sich gewehrt mit Händen und Füßen. Jona ist, kann ich mich wiederfinden, anscheinend von klein auf, auch fromm erzogen, Prophetenschule, aber ein Rebell, ein Aufsässiger. Und Gott sagt es von seinem Volk im Alten Testament, und ich denke, er meint das, er wird es wahrscheinlich im Neuen Testament etwas besser einpacken, aber im Alten Testament kriegen wir Klartext. Ich liebe den Alten Testament. Da wird nichts verschönert. Ja? Es ist grobe Sprache, es sind grobe Situationen. Das Leben im Alten Testament ist krass. Und Gott sagt zu seinem Volk, zu seinen Kindern, ihr seid ein halsstarriges und widerspenstiges Volk. Und wenn ich mein Leben sehe, kann ich mich damit Jona identifizieren. Und wir werden sehen, dass Paulus sogar darüber spricht, über diese Widerspenstigkeit, diese Rebellion in sein Leben und diese Auseinandersetzung zwischen dem, was Gott gegeben hat aus dem Geist und dem, was wir sind. Denn wir sind alle Söhne und Töchter Adam und Evas hier. Wir sind nicht nur Kinder Gottes, sondern von unserer Herkunft her. Wir mögen eine andere Hautfarbe haben, andere Sprache sprechen, andere Kultur haben, aus der Gesellschaft auf verschiedenen Schichten kommen, gebildet und nicht so gebildet. Wir sind aber im Kern unserer Herzen alle gleich. Und wir schauen uns unsere Kinder an und denken, ja genau, so wie Papa, genauso wie Mama. Im Kern sind wir eigentlich sehr einfache und schlichte Wesen. Und wenn wir das so behalten werden von Gott, vor Gott und die schlichten, einfachen Dingen, die Gott uns nahelegt in und durch sein Wort, wenn wir sie ernst nehmen würden und der Priorität geben würden, dass Gott eigentlich diesen Maßstäben und Prinzipien gibt, dann ging es uns viel, viel besser. Aber wir machen alles so kompliziert. Wir verwirren uns selbst. Wir haben sozusagen Blumenkohl-Gedanken. Gott nennt uns aber Kinder. Ich bin mit 70 Jahren Gottes Kind. Und meine Familie würde das bestätigen, dass ich von Tag zu Tag mehr wie ein Kind werde. Vergesse den Namen meinen eigenen Kindern. Vergesse mein Geburtsdatum. Fahre los im Auto und vergesse, wo ich eigentlich hin wollte. Brauche die Hilfe. Meine Familie, bin angewiesen jetzt auf meine Jungs, dass sie mir helfen, weil ich alt und schwach geworden bin. So bin ich hineingekommen und so werde ich auch herausgehen. Warum? Weil Gott gerne möchte, dass ich lerne, mich auf ihn zu werfen und ihm zu vertrauen. Das konnte Jona nicht. Er müsste das lernen. Von Natur her, trotz jahrelange Bibelschule und ein Doktor in Theologie, war er nicht in der Lage, das zu tun, was Gott wollte. Ich will jetzt Psalm 130 mit euch lesen. Herr, du erforsch mich und kennst mich. Ich sitze oder stehe auf, so weißt du es. Du verstehst meinen Gedanken von fern. Ich gehe oder liege, so bist du um mich und siehst alle meine Wege. Denn siehe, es ist kein Wort auf meine Zunge, das du, Herr, nicht schon wüsstest. Von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mir. Diese Erkenntnis ist mir wunderbar und zu hoch. Ich kann sie nicht begreifen. Wohin soll ich gehen? Jona, wohin willst du fliehen? Wohin soll ich gehen vor deinen Geist? Und wohin soll ich fliehen vor dein Angesicht? Fuhre ich gen Himmel, so bist du da. Bettete ich mich bei den Toten, siehe, so bist du auch da. Nehme ich Flügel der Morgenröte und blieb am äußersten Meer, so würde ich auch dort deine Hand mich führen und deine Rechte mich halten. Spreche ich, Finsternis möge mich decken und Nacht statt Licht um mich sein. So wäre auch Finsternis nicht finster bei dir und die Nacht leuchtete wie der Tag. Finsternis ist wie das Licht. Denn du hast meine Niere bereitet und hast mich gebildet in Mutterleibe. Ich danke dir dafür, dass ich wunderbar gemacht bin. Wunderbar sind deine Werke, das erkennt meine Seele. Es war dir mein Gebein nicht verborgen, als ich ihm verborgen gemacht wurde, als ich gebildet wurde unter in der Erde. Deine Augen sahen mich, als ich noch nicht bereitet war. Und alle Tage waren in dein Buch geschrieben, die noch werden sollten und von denen keiner da war. Aber wie schwer sind für mich, Gott, deine Gedanken, wie ist ihre Summe so groß? Wollte ich sie zählen, so wären sie mehr als der Sand. Am Ende bin ich noch immer bei dir. Ach Gott, wolltest du doch die Gottlosen töten, dass doch die Blutgierigen von mir weichen. Denn sie reden von mir lästerlich und deine Feinde erheben sich mit frechem Mut. Davids Feinde sind Gottes Feinde. Interessant, oder? Und wer gegen David ist, hat es mit Gott zu tun. Das ist doch ein wunderbarer Gedanke, oder? Wenn Gott für dich ist, wer kann denn? Wer wagt es, gegen dich zu sein? Seht ihr hier die Geborgenheit, den Halt in der Allmacht Gottes? Für einen Mensch, das in ihm Geborgenheit gefunden hat. Wunderbarer Gedanke. Und das taucht im Text auch nochmal auf. Sollte ich nicht hassen, Herr, die dich hassen und verabscheuen, die sich gegen dich erheben? Ich hasse sie mit ganzem Ernst. Sie sind mir zu Feinden geworden. Erforsche mich, Gott, und erkenne mein Herz. Prüfe mich und erkenne, wie ich es meine. Wie Jurek gerade betete, oder? Und siehe, ob ich auf bösen Wege bin und leite mich auf ewigen Wege. Und das, Herr, das ist der Grund, warum wir Woche für Woche herkommen. Sonntags, mittwochs, in der Woche zum Hauskreis, zwischendurch beim Männergebet, Frauengebet, Frauenkreise, zur Seelsorge. Wir kommen, damit Gott uns prüft. Und uns sagt, was er eigentlich meint. Wie siehst du mich, Gott? Ist es nicht wichtig oder nicht so sehr wichtig, wie du dich siehst? Wichtig ist es, wie Gott dich sieht. Und dieser Gott ist ein Gott, der mich sieht in mein Elend und Unzulänglichkeit. Und mich dennoch liebt. Ändert seine Haltung mir gegenüber nicht. Das ändert sich nie. Ich kann nichts tun, dass Gott in seiner Haltung mir gegenüber jemals verändern würde. Nicht einmal Mord. Gott liebt Mörder. Er liebt nicht Mord. Er liebt auch nicht das Töten, sondern er liebt den Menschen, weil er das in seiner Macht als Verzweiflung sieht, als Hoffnungslosigkeit, als Schwäche. Er erbarmt sich Menschen, die gefangen sind in der Sünde. Ich möchte also, wie in der Einleitung gesagt, weiter bin ich noch nicht gekommen, dass ich zurück zu 1. Petrus 5 und 1 bis 5 gehen möchte. Wir hatten ja während, wie viele Monate waren das, zum Thema Mitarbeiterschaft? Zwei bestimmt, auf jeden Fall eher drei. Haben wir immer wieder das Beispiel vom Joch gesehen. Jörg hat uns immer wieder zu Kapitel 11 von Verse 28 bis 30 von Matthäus. Wir haben uns ja, denke ich, alle Gott zugewandt, uns bekehrt, sagt man. Wir haben uns Gott zugewandt und bei ihm Vergebung gesucht. Das ist Schritt 1. Aber dieser Schritt hier in Matthäus 11, und das sind Verse 28 bis 30, haben nicht mit Bekehrung zu tun, sie haben mit Nachfolge zu tun. Ich lese sie nicht, wir haben sie ja oft genug gelesen, aber in diese Geschichte hier, dieses Bild, was Jesus selbst uns malt, seine Jünger malt, und wir sind nicht nur Erlöste, sondern eigentlich, wenn wir das Wort Gottes richtig verstanden haben, wir sind Jünger Jesu. Wir folgen Jesus nach. Und er sagt, kommet her zu mir. Das ist Schritt 2. Wir kommen zu ihm und er erlöst uns. In Schritt 2 kommen wir zu ihm. In der Taufe zum Beispiel kommen wir zu ihm und sagen, ja, du hast mich erlöst. Du hast mich zur Umkehr gebracht. Schritt 1 ist vollzogen. Jetzt komme ich und ich will dir mein Leben weihen. Mein Leben soll in Tod begraben werden. Im Wasserbad. Und ich will aufstehen, um dir, dir nachzufolgen. Hilf mir, dir nachzufolgen. Siehst du, ihr wisst das sowieso nicht alle. Das ist Schritt 2 und viele von uns haben diesen Schritt noch nicht vollzogen. Und bei mir ist es immer wieder eine neue Entscheidung. Morgens, wenn ich aufstehe, Herr, ich will heute dir nachfolgen. Ist es nicht eine einmalige Entscheidung, ist es eine Herzenshaltung, die in mir lebendig sein muss. Du hast mich so geliebt. Du hast dein Leben für mich gegeben. Eigentlich gehört dir mein Leben. Ich will es dir bringen, dir weihen. Denn das ist eigentlich wahre Anbetung, Römer 12. Wahre Anbetung im Kern ist es nicht nur das, was wir hier über 20, 25, 30 Minuten gemacht haben, sondern ist es eine Herzenshaltung, die ständig da ist. Herr, ich gehöre dir. Ich bin deins. Und du bist meins. Und hier sehen wir dieses Bild des Joches. Jesus möchte gern, dass diese jungen Männer zu Jünger, diese Fischer, zu Menschenfischer machen. Er möchte deren Leben prägen. Und er sagt, komm. Kommt in meinen Joch. Es gibt immer im Joch ein Tier, das führt. Das ältere, erfahrene, starke, reife Tier und das junge Tier. Und er möchte so gern, dass wir uns fügen, beugen, unterordnen. Dein Wille geschehen und nicht mein Wille geschehe. Alles, was ich tue, soll dazu dienen, dass dein Reich kommt, nicht meine eigenen Ziele. Wir haben alle so viele Ziele. Es kann sein, dass unsere Ziele mit Gottes in Einklang sind, aber junge Männer und Frauen, wenn ihr in die Zukunft habt, müsst ihr sicher sein, dass ihr euch nicht eure eigenen Ziele fügt euch diesen Joch, lässt euch von Gott führen? Fragt ihn doch. Ich füge mich deinem Joch und möchte, dass du mich durchs Leben führst. Und dann sagt er, dann so werdet ihr lernen. Kommt, nehmt mein Joch, fügt euch meine Ordnung. Nehmt den Platz ein, den Gott für euch bestimmt hat. Und das ist doch ein wunderbarer Platz, oder? Als Freund und Bruder des Herrschers, des allmächtigen Gottes, des Schöpfer aller Dinge. Ich gehe mit ihm in einen Joch. Unvorstellbar. Welch ein Vorrecht. Ich bin so stolz auf meine Frau. Ich habe mich in sie verliebt. Für mich ist sie die Schönste. Möchte keine andere Frau. Und ich bin so stolz, wenn ich mit ihr unterwegs bin. In der Stadt. Schau aus dem Fenster. Sie fährt los mit unserer Toyota, sitzt hinter dem Lenkrad und denke, ist die nicht süß? Und wenn ich unterwegs bin, denke ich, ich hätte so gern meine Frau bei mir. Wenn ich andere Gemeinden besuche, ich möchte meine Frau vorführen. Ich lass mich gern, ist das richtig auf Deutsch, mit dir sehen. Ihm geht's so mit dir. Er lädt dich ein in eine freundschaftliche Beziehung aus lauter Liebe heraus. Und interessanterweise, er hat sich bereits schon diesem Joch gebeugt, denn er ist ja schon im Joch. Obwohl er Gott war, hielt es nicht für Raub, wie Gott sein, sondern er erniedrigte sich bis zum Äußersten und nahm das Kreuz, das ist das Joch, das ist dieser Balken. Und sagt, komm. Und das war für mich immer, noch bevor ich mich bekehrt habe in der Schule. Mädchen sagten zu mir, die waren wahrscheinlich blind und doof, aber sie sagten zu mir, willst du mit mir gehen? Oh, hab doch noch Chancen. Jesus sagt dir nicht nur, füge dich. Das fällt uns schwer, oder? Wir sind doch alle im Herzen wie Jona. Ich glaube nicht, dass hier heute Morgen irgendwo jemand sitzt, der nicht Probleme hat mit sich fügen, mit der Unterordnung. Die größte Herausforderung. Aber mir macht es einfach, wenn ich erkenne, dass ich in Jesus Christus mir den allmächtigen Gott füge und beuge. Und dass das eigentlich Geborgenheit und Halt und Rat, Freundschaft, das Joch, ist das nicht ein wunderbarer Joch? Es gibt das eiserne Joch im Alten Testament. Irgendjemands Knecht wirst du sein. Erwähle du, welche du dienen willst. Das ist deine Sache. Ich habe meinen Platz schon gefunden. Und das zerbricht mich und macht mich demütig, zu begreifen, dass mein bester Freund Jesus ist. Ja, ich habe diesen Joch mit meiner Frau. Den habe ich. Aber das ist nicht die höchste Ehre. Ich liebe sie so sehr. Für mich ist sie die Beste. Aber es gibt ein Joch, das für mich eine viel höhere Stellung hat. Und das ist meine Freundschaft mit Jesus. Meine Beziehung zu Jesus. Daraus lebe ich. Und das ist für mich eine große Ehre. Und er sagt, nehmt mein Joch und lernet von mir. Geschwister, wir können nur lernen, wenn wir uns fügen. Da kannst du dich hundertprozentig darauf verlassen. Diejenigen, die zu mir gehören, meinen Bruder, meine Schwester, meine Mutter, da sind diejenigen, die den Willen des Vaters tun. Da haben wir das Beugen wieder. Sich fügen. Die anderen, die kenne ich nicht. Versteht ihr? Wenn ich den Willen Gottes tue, auch in Unvollkommenheit und Unzulänglichkeit, wenn ich es auch nicht immer schaffe, wenn ich diese Gesinnung habe, Gott zu gefallen, dann bekennt er sich zu mir, sagt, du bist mein Verwandter, du bist meine Schwester, du bist mein Bruder. Wir sind eine Familie, tief mit ihm verbunden. Aber wenn wir Dinge wissen und sie nicht tun, gibt es das andere Zehn. Kennt euch nicht. Wer seid ihr? Namen noch nie gehört. Ich bin mit euch nicht verwandt. Ihr seid nicht aus dem Geist geboren. Ihr seid keine Kinder Gottes. Ihr habt viele Erkenntnis. Ihr seid zur Bibelschule gegangen. Ihr habt Theologie studiert. Aber eine innige, persönliche Beziehung. Ihr seid nicht wiedergeboren. Ihr seid nicht aus dem Geist geboren. Ich kenne euch nicht. Das Lernen wird also im Tun vollendet. Erkenntnis allein wird nur zu einer Last, wenn das Gelernte nicht zum Tun treibt. Jakobus sagt, wenn du weißt, wenn ich weiß, was gut und richtig ist, zu tun und tu es nicht, mir wert's Sünde. Das heißt, Erkenntnis an alleine kann in mir zur Sünde werden. Wenn ich dem, was ich gelernt habe, nicht gehorsam bin. Weißt du, und deswegen laufen wir oft rum, betrübt, deprimiert, verwirrt. Und es liegt daran, dass wir das nicht tun, was wir bereits schon gelernt haben. Und interessanterweise ist es Jakobus, der diese Worte schreibt, in Jakobus 4,17. Wer weiß, Rechtes zu tun und tut es nicht, dem ist es Sünde. Also wir können uns selber belasten, auch als fromme Menschen. Und Gott erinnert uns immer, hier, hör mal zu, ich hätte das gern von dir. Und wir spüren, wie der Geist zu uns spricht. Und sagt, mach doch Schnuckiputz. Ich ringe schon 6 Jahre mit dir. Und du belastest dich und die ganze Familie. Mach doch. Mach doch. Füg dich meiner Ordnung. Und wir machen es nicht. Das ist zum Verzweiflung. Zum Verzweifeln, wie stark diese Kraft in uns ist. Die Kraft aus dem Fleisch. Diese Aufsässigkeit und Rebellion. Von klein auf konnte ich Nein sagen. Mit 19 Jahren habe ich immer Nein gesagt. Und mein Papa habe ich so gemacht. Und die haben mich zur Armee geschickt. Und bei der Armee haben sie mich äußerlich gebrochen. Bis dorthin, dass ich stehen konnte und ich hatte keinen Namen mehr. Was ist deine Nummer, Soldat? 239463, Sir. Kannte das aufwendig. Sie haben niemand nach meinem Namen gefragt. Wir hatten keinen Namen. Das ist nur eine Nummer, du warst gar nichts. Und der Hauptmann oder Oberfeldwebel sagt zu dir, was bist du? Ich bin ein Poloch, Sir, ich bin ein Poloch. Äußerlich gebrochen, aber in meinem Herz war der Schweinhund immer noch da. Mein Vater hat es nicht geschafft, 10 Jahre Armee haben es nicht geschafft. Weißt du, wer es geschafft hat? Jahre später, im Alter von 32. Die Liebe und Barmherzigkeit, Langmut. Gottes und seine Gnade hat mich gebrochen. Ich habe sozusagen die weiße Fahne gehoben und gesagt, ich kann nicht mehr. Wenn ich die Fahne nicht hebe, diese weiße Fahne, Frieden, Frieden, ich gebe auf, hätten meine Feinde mich zerstört. Mein Feind in mir. Die äußere Umgebung, alles das, was ich getan und geschafft hatte, hat mich selbst, wie ein Bumerang kam das zurück und ich ich habe mich selber zerstört und all dem, was ich geliebt habe. Kinder, Familie, alles habe ich zerstört. Nicht nur mein eigenes Leben. Ich gebe auf, ich will nicht mehr. Ich will nicht zur Hölle fahren. Erlöse mich. Woraus? Außer meiner Rebellion. Ich zerstöre mein eigenes Leben und den Leben von anderen. Jesus sagte also, diejenigen, die meine Worte tun, sind meine Geschwister. Mit denen bin ich verwandt, verbunden. Das sind Blutsbrüder und Schwestern. Dasselbe Blut fließt durch ihre Venen. Das Blut Jesu. Es gibt also keinen anderen Weg zum Lernen. Mit 32 Jahren musste ich anfangen, einfachen Dingen des Alltags zu tun. Mein Vater hatte mir erklärt, was gut und richtig war. Da habe ich eine ganz andere Haltung. Ich habe nie drauf gehört. Keiner. Ich habe ihm gesagt, weißt du, Alter, als Brite, als Schotte würde ich mich vor der Königin nie beugen. Ich werde dich nicht vergessen. Wer ist die? Er denkt sie, wer sie ist. Als Ausrede, fromme Ausrede, denn ich war ja fromm erzogen, Papa war ja Missionar. Ich würde mich nur Gott beugen. Wisst ihr, aber die Bibel sagt, wenn du den Menschen, den du siehst, nicht liebst, wie kannst du denn sagen, dass du den unsichtbaren Gott liebst? Das ist unlogisch. Geht nicht. Wie kannst du behaupten, und das lehrt uns auch der Text, wenn wir dazukommen, wenn du dir die weltliche Ordnung nicht fügen kannst, wie kannst du jemals behaupten, dass du dich Gott gefügt hast? Denn Gott sagt, füge dich. Die ganz natürlichen, weltlichen Ordnungen. Wenn sie meiner Ordnung nicht widersprechen, und normalerweise tun sie es nicht, wenn das Gesetz ist da, um uns zu schützen und uns Geborgenheit zu geben. Klar ist Gottes Gesetz viel weit drüber, aber Gott sagt hier, in Sichtbaren muss es klappen. Zu Hause muss es klappen. Wie soll es sonst jemals in der Gemeinde klappen? Das geht nicht, Kinder. Wir fangen den Kleinen an. Die Ordnung doch in der Welt sind so einfach zu halten. Das ist doch ein viel höherer Anspruch, oder? Und die kann ich ja nur durch Christus erfüllen. Der Maßstab in der Gemeinde ist doch viel höher als da draußen, oder? Das Gesetz draußen sagt, hau deinen Feind nicht in die Fresse. Hier bei uns heißt es, liebe dein Feind, der Pastor. Nicht immer einfach. Gerade wenn der Text irgendwie uns trifft. Sitzen wir da, oder? Geht es dir nicht so? Heute noch. Denkt er, was er ist, dass er so mit mir spricht. Es gibt keinen anderen Weg zum Lernen, als mich ihm unterzuordnen und mit ihm zu gehen. Erst dann lernen wir im Tun. Und doch ist, wie gesagt, die Unterordnung grundsätzlich, aber auch ganz besonders in der Gemeinde sehr schwer. Und das war damals hier in 1. Petrus Jörgs Thema. Jetzt sind wir bei 1. Petrus Kapitel 5 in Verse 1 bis 4. Sehen wir die Ordnung in der Gemeinde. Die Ältesten, das sind die Älteren, nicht immer in Jahren, aber ich hoffe, dass eine gewisse Reife da ist, auch wenn sie junge Männer sind. Und dieses Wort hier, Ältesten, ist eigentlich aus dem Griechischen ein Wort, das eigentlich sehr schwer präzise ist. Also man kann es nicht unbedingt in allen Situationen genau präzise übersetzen. Das griechische Wort im Text, wenn es um Ältesten geht, ist Presbys. Und Presbys in, ich kann kein Griechisch, vielleicht kann mich jemand in der Aussprache helfen, aber lesen tue ich das Presbys. Es bedeutet alt oder älter. Aus diesem Wort entsteht zum Beispiel das Wort Presbyterion. Das ist Ältestenschaft. Und das Wort, was wir hier finden bei Ältesten, ist Presbyteros. Hier in Vers 5 vom Kapitel 5 kann es also beides bedeuten. Älteren und Ältesten. Hier an Vers 4 ist ein Abschnitt zu Ende in meine schlaue King James Übersetzung, die eigentlich sehr wörtlich ist und gut ist, wie auch Elberfelder und Schlachter, aber sie unterscheidet sich von Elberfelder und Schlachter, weil es wird Älteren. Also ein Abschnitt ist klar. Die Autorität in der Gemeinde ist ganz klar. Und auch wenn es Männer sind, die jünger sind, oft als wir selbst, verlangt Gott von der Gemeinde, dass wir diese Männer, die er auserkoren hat, um die Gemeinde zu leiten, einfach vertrauen. Und das fällt uns doch Alten schwer, oder Markus? Harry, ist es nicht immer einfach? Als Missionsleiter? Als Ex-Pastor? Mir? Meine Söhne zu unterordnen. Weißt du, je mehr wir reifen, je mehr wir wachsen, je mehr Gott von uns verlangt. Ich spreche nicht von irgendwas, was für mich persönlich völlig abstrakt ist. Ist es nicht. Ich tue mein Äußerstes, mich auch in der Gemeinde, und hat für mich Selbstbeherrschung. Manchmal trippt mir meine Frau unterm Tisch, aber manchmal habe ich nicht einmal diese Hilfe. Ich sage, hier, halt die Klappe. Du warst meiner Leitung, du bist nicht mehr. Jetzt bist du hier in der Gemeinde untergeordnet. Dazu kommen wir auch noch. Aber wie gesagt, es kann Älteren oder Ältesten. Und den ersten Abschnitt bezieht sich auf die Gemeinde und die Ordnung. Jetzt aber ab, das ist jetzt, wir müssen nicht alle diese Meinung haben, ihr könnt es prüfen, geht es um die Großfamilie, die Beziehung zueinander in der Gemeinde oder im Leib Christi. Und die Neue Genfer unterstützt es. Es steht Ältesten mit einem Vermerk. Und die Schweizer sind immer sehr präzise, da sind Präzisionsmenschen. Also die Genfer Übersetzung, auch die Neue, ist gut. Wobei die Neue ist vielleicht eher eine Auslegung als eine Übersetzung. Aber es ist auch eine gute Auslegung. Die kann man empfehlen, gerade für Leute, die also neu im Glauben sind und eine Übersetzung lesen möchten, dass das gut fließt. Also die Neue Genfer macht einen kleinen Vermerk und sagt, dass das Wort im Griechischen Ältesten oder aber auch Älteren bedeuten kann. Die griechische wörtliche, bitte? Die Schlachter ist doch gut, siehst du, Schlachter ist auch gut. Die griechische wörtliche Übersetzung sagt ganz deutlich Älteren. Die deutsche Konkordante, die eine sehr gute wörtliche Übersetzung ist, und für diejenigen, ich kann sie empfehlen, wenn ihr sie noch kriegt, das ist eine Wahnsinnsübersetzung. Das ist eine wörtliche, sie ist sehr präzise. Es holpert, es fließt nicht. Du musst 10-mal lesen, bevor du den Satz überhaupt kapiert hast, weil es also eher mechanisch in der Übersetzung ist und es ist schwer zu folgen manchmal, aber die Konkordante sagt auch ganz klar hier Älteren. Und ich würde sagen, auch logischerweise im Zusammenhang mit den Text hier im Vers 5 und die Verse danach, eigentlich macht es logischerweise Sinn. Desgleichen, Vers 5, das heißt, so wie oben. So wie wir das Thema bereits schon behandelt haben. So wie es in der Beziehung zu den Ältesten, so muss es auch sein untereinander. Und es desgleichen ihr Jüngeren. Das ist doch bei den Jüngeren sehr schwer mit der Unterordnung, oder? Sind wir nicht als junge Leute? Seid ihr nicht? Habt ihr nicht diesen Trieb in euch, den ich hier euch bekannt habe, meine Gesinnung als junger Mann, junge Frau? Tauchen diese Gedanken in dir nicht auf? Ist das nicht im Kern deines Herzens, dass du eigentlich ein kleiner Rebell bist? Ich stelle die Frage, ich habe gesagt, ich zeige hier nicht mit dem Finger. Wir haben dieselben Eltern. Hast du auch dieselbe fleischliche Neigung? Die Jungen, die wollen immer beweisen, ne? Wer sie sind, was sie machen können. Neulich musste ich mich der Leitung unterordnen. In Österreich. Es gibt drei Brüder, zwei davon in der Gemeinde, die haben mich in der Pfanne gehauen mit ihren Frauen zusammen. Die haben gesagt, wir gehen Felsenklettern. Aber es ist nur ein Spaziergang. Wir sind eine Viertelstunde unterwegs. Am Ende waren wir 3,5 Stunden unterwegs. Und ich hing da oben in den Felsen und habe mich in der Hose gemacht. Die eine Schwester ist ausgerutscht. Wir waren, Gott sei Dank, schön angekettet mit den, wie heißen die, Michael? Und die haben mich beobachtet. Wisst ihr, als mit 70 Jahren will ich mich immer noch beweisen, wie stark ich bin. Wie ein kleiner Junge, ein Idiot. Als junger Mann hatte ich Grenzen körperliche. Heute als Erwachsener sind meine Grenzen viel, viel niedriger. Ich will immer. Ich will auch meinen Jungs beweisen, ich bin genauso stark. Na? Und dann hänge ich da oben in den Felsen und will immer noch beweisen. Und die Jungs merken das. Michael und Ralf Schlag und deren Frauen. Und ich wurde behandelt wie ein kleines Baby. Ich kriegte eine kalte Cola und einen Snickers. Verstehst du? Die anderen haben nichts gekriegt. Wie ein kleines Baby. Aber ich will mich immer noch beweisen. Und die stehen unten, so 100 Meter unter mir und sagen, Peter, langsam, langsam, langsam. Halt den Ball flach. Du musst uns nichts beweisen, wir haben dich lieb. In der Situation muss ich mir Michael und Ralf unterordnen. Und auch deren Frauen. Auch Birgit und Lisa. Langsam, komm und streicheln mich, wie ein kleiner Junge. Meine lieben Schwestern. Wir Jungen, du und ich, haben es schwer, uns Ordnung zu fügen. Wir wollen etwas beweisen. Du brauchst Gott gar nicht zu beweisen. Er hat dich lieb. Du musst kein Mensch was beweisen. Meine Kinder müssen mir nicht beweisen, dass sie mich lieben. Ich liebe sie sowieso, auch wenn sie mich nicht lieben. Und sie haben mich eben nicht. Liebe Gottes Liebe bleibt, egal wie du drauf bist. Desgleichen ihr Jüngeren ordnet euch den Älteren unter. Alle aber miteinander haltet fest an den Demut. Die King James übersetzt hier, ordnet euch einander unter. Habt ihr das schon mal gehört? Epheser 5? Frauen, ordnet euch euren Männern unter. Männer und Frauen, ordnet euch einander unter. Es gibt Bereiche, wo meine Frau Chef ist. Ich trage am Ende die Verantwortung für ihre Entscheidung. Ich, ne? Aber ich bin meine Frau dennoch. Und das fällt schwer, gerade wenn sie Sauerkraut kocht. In der Küche ist sie Chef. Beim Müll raustragen ist sie Chef. Im Garten ist sie Chef. Und das ist gut so. Es gibt Männer, die haben so eine unmögliche, ungöttliche Art, mit ihren Frauen umzugehen. Sie können das nicht ertragen. Dieser Gedanke, mir meine Frau zu unterordnen, ich sage dir das Schönste, was es gibt. Weil ich sage ihr damit, ich vertraue ihr, ich achte sie. Ich bin nicht der Alles-Besserwisser. Ich herrsche nicht wie eine Welt. Jesus sagt, nee, wie ich. Wo war denn Jesus? Was hat er gemeint? Nee, Petrus, nee, nicht so. Nicht mit dem Schwert, nicht mit Gewalt. In mein Reich geht es nicht so mit der Herrschaft. Das ist nicht meine Ebene. Es ist nicht meine Herzenshaltung. Es ist nicht meine Natur. Die ist wider Gott. Die ist teuflisch. Ich füge mich und zeige meine Autorität in dem, dass ich mich hinknie und dir die Füße waschen. Warum konnte das Petrus nicht ertragen? Weil da drin immer noch ein Schweinhund war. Er hatte eine Lektion zu lernen, die hat er noch nicht gelernt. Das konnte er nicht ertragen. Die Demut. Kennst du das, Leuten, du willst dem was Gutes tun und sie wollen immer eins draufhauen? Lädst die ein zum Kaffee, machst Kuchen und alles, sie kommen aber in ihren eigenen Kuchen. Der demütige Mensch, und Petrus war das nicht, lässt sich von Gott dienen. Es zerbricht sein Herz und macht es weich, aber er kann das ertragen, er versteht das. Das ist ein Liebeserweis, eine Demut ist. Alle aber miteinander, hier sehen wir, dass diese Sache mit den Älteren eine Gemeinschaftssache ist. Alle, es schließt alle ein. Alle aber miteinander, haltet fest an der Demut oder ordnet euch einander unter. Wir sehen also hier und auch in den Versen, die ich euch noch vorlesen möchte, sehen wir immer wieder dieses hässliche Wort der sich fügen, unterordnen. Autorität ist für den alten Menschen ein echtes Problem. Und in Lukas lesen wir, keine Zeit zum Aufschlagen, für diejenigen aber, die sich Notizen machen, Lukas 19, 14 sagt das Volk, sein Herr, wir wollen nicht, dass du über uns herrschest. Das ist diese fleischliche Natur. Das Volk sagt, wir wollen nicht, dass du herrschst. Gott ist aber gekommen, nicht nur um uns zu erlösen, sondern, und das ist ein wunderbarer Vers und du solltest dir das merken, wir lesen das in Römer Kapitel 14, lesen wir. Und Paulus sagt uns, warum Jesus gekommen ist. Und wenn ich euch frage heute Morgen, warum ist Jesus gekommen? Um mich zu erlösen. Halleluja, stimmt, das ist Schritt 1. Aber er ist auch für Schritt 2 gekommen. Und hier steht, ich lese einfach im Zusammenhang ab Vers 7, denn unser keiner lebt sich selber und keiner stirbt sich selber. Leben wir, so leben wir dem Herrn. Also diesen Schicksal sind wir, wie heißt das, ausgeliefert, richtig. Gib kein Gott. Die Gott sitzt und lacht. Na und? Das ist Witz, was du da sagst. Klar gibt es, ich bin Gott. Es gibt einen Gott, da kommen wir nicht raus. Wenn ich jetzt sage, hier, gib kein Gott, das ändert doch nicht die Tatsache, dass es Gott gibt. Gott lässt sich doch von meinem affigen Gedanke nicht beeinflussen. Das schafft Gott nicht weg. Leben wir, so leben wir den Herrn. Sterben wir, so sterben wir den Herrn. Darum, wir leben oder sterben, so sind wir des Herrn. Wir sind sein Eigentum, erlöst. Und in der Erlösung, was hat er gemacht? Er hat uns erkauft durch sein Blut. Wenn er mich erkauft hat, gehöre ich mir selbst? Geht gar nicht. Denn dazu, Hört mal, denn dazu ist Christus gestorben und wieder lebendig geworden, dass er über Tote und Lebendige Herr sei. Das Ziel. Das Ziel ist nicht nur die Erlösung. Sein äußerstes Ziel ist durch die Erlösung zu herrschen in meinem Leben. Dieser Gedanke aber alleine, wie im Lukas 9 gelesen, rührt uns auf, wirbelt uns auf, oder geht es dir auch so? Erlöser ja, aber Herr, jeden Tag dein Wille, dein Reich, dein Name, wann bin ich denn dran? Aber auch meine Ziele, aber auch mein Willen. Soll ich mich jetzt dieses Joch einfach unterwerfen und mich von dir in allen Dingen führen lassen? Lasst uns Römer 7. Wir brauchen nicht weit zu blättern heute. Da spricht Paulus offen über das Problem. Und Paulus ist doch, ne, unser Vorbild. Das ist der Größte unter den Aposteln, der Paulus. Er sagt zwar von sich, dass er der Niedrigste ist, der größte Sünder, der Kleinste unter den Aposteln. Aber wenn wir das Neue Testament lesen und sehen, wie Gott Paulus gebraucht hat, Paulus war der Apostel aller Aposteln. Also wir haben ja einen Mensch, der wirklich hochgeistlich ist und auch das getan hat und dafür gelitten hat an der eigenen Haut, ausgepeitscht, angegriffen von wilden Tieren, Stürme durchgemacht, alleine gelassen, angegriffen von Mächten der Finsternis. Es gibt keiner wie Paulus im Neuen Testament, zumindest unter den Jüngern. Aber er sagt von sich, ich lese ab 14, okay, denn wir wissen, dass das Gesetz geistlich ist, ich aber fleischlich, unter die Sünde verkauft. Denn ich weiß nicht, was ich tue. Was sagt Jesus? Vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Denn ich tue nicht, was ich will, was der geistliche Mensch mir sagt, sondern was ich hasse, das tue ich. Das ist Rebellion. Wenn ich aber das tue, was ich nicht will, so gebe ich zu, dass das Gesetz gut ist. Es zeigt mir, es schafft ein Gewissen in mir her. Paulus, das ist das Schweinhund in dir. So tue nicht ich es, sondern die Sünde. Das ist hier diese Kraft, diese rebellische Kraft. Luzifer rebellierte gegen Gott und wurde ausgestoßen. So tue nicht ich es, sondern die Sünde, die in mir wohnt. Vergib ihnen, denn sie wissen nicht. Gott hat dir vergeben für diese rebellische Natur. Und er liebt dich dennoch. Denn ich weiß, dass in mir, das heißt in meinem Fleisch, der alte Mensch, nichts Gutes wohnt. Wollen habe ich wohl, aber das Gute vollbringen kann ich nicht. Also Paulus ist es genauso ergangen, wie es mir geht. Denn das Gute, das ich will, das tue ich nicht, sondern das Böse, das ich nicht will, das tue ich. Wenn ich aber tue, was ich nicht will, so tue nicht ich es, sondern die Sünde, die in mir wohnt. So finde ich nun das Gesetz, das mir, der ich das Gute tun will, das Böse anhängt. Denn ich habe Lust an Gottes Gesetz. Ich möchte so gern so sein, wie Gott es möchte. Ich möchte gehorsames Kind sein. Ich möchte eine Beziehung, die in Einklang ist. Nach dem inwendigen Menschen. Ich sehe aber ein anderes Gesetz in meinen Gliedern, Das widerstreitet den Gesetzen. Jetzt spricht er von einem Krieg in meinem Gemüt und hält mich gefangen im Gesetz der Sünde, dass ich meinen Gliedern ist. Ich, elender Mensch, ich bin dem Ganzen ausgeliefert, wenn Gott mir nicht hilft. Und ich weiß, was das bedeutet. Ich sage es euch. Dieser Krieg, so sein zu wollen, in Einklang zu leben mit diesem Gott, von dem ich gehört hatte, von Kinder auf, 32 Jahre, und hatte nur das Gegenteil getan. Ich kann es nicht, ich schaffe es nicht. Tu du es in mir. Und das sagt Paulus hier. Ich elender Mensch, wer wird mich erlösen von diesem todverfallenen Leibe? Dank sei Gott durch Jesus Christus. Und er sagt dann später, ich kann alles durch Christus, der mich stark macht. Und dazu ist der Heilige Geist da. Ich will jetzt nochmal, damit ihr seht wirklich, was das für ein Krieg ist. Und Jakobus, der Bruder von Jesus, sagt genauso dasselbe. Oder der Halbbruder. Okay, wenn ihr jetzt sehr genau sein wollt, ist das der Halbbruder, wenn ich ihn jetzt finde, den Jakobus. Hier ist er. Jakobus 4. Lesen wir auch. Woher kommt der Kampf unter euch? Woher der Streit? Kommt's nicht daher, dass ihr in euer... Ist es nicht von außen? Wo kommt der Kampf? Der Kampf ist nicht von außen, der ist in mir. Es ist ein Krieg. Woher kommt der Kampf unter euch? Woher der Streit? Kommt's nicht daher, dass in euren Gliedern die Gelüste gegeneinander streiten? Ihr seid begierig und erlangt's nicht, ihr mordet und neidet und gewinnt nichts, ihr streitet und kämpft und habt nichts, weil ihr nicht bittet. Mit 32 Jahren du bist keinen Schritt weitergekommen. Du hast nur Scheiße gebaut. Dein eigenes Leben zerstört und alles um dich herum, und es ist alles nur Rebellion. Ihr Abtrünnigen, wisst ihr nicht, dass Freundschaft mit der Welt, die Gesinnung, dieser Geist der Welt, das ist ein rebellischer Geist, Feindschaft mit Gott ist? Wer der Welt Freund sein will, der wird Gottes Feind sein. Oder meint ihr, die Schrift sage umsonst, mit Eifer wach Gott über den Geist, den in ihr uns denn er in uns hat wohnen lassen und gibt umso reichlicher Gnade. Darum heißt es, Gott widersteht den Hochmütigen. Und das ist das, was wir in Petrus lesen. Aber den Demütigen gibt er Gnade. So seid nun Gott untertan. Widersteht den Teufel, so flieht er von euch. Paulus sagt zu den Philosophen, ich glaube, es ist in Athen, Kapitel 17 von Apostelgeschichte, wir haben unser Sein in Gott, von Gott umhüllt, in seiner Ordnung. Und daran, innerhalb dieser Ordnung Gottes, haben wir unser Sein, da weben wir und wirken wir und finden unseren Sinn in diese Geborgenheit Gottes. Gott verlangt also aus diesen Gründen, dass wir uns ihm fügen. Und jetzt kehren wir kurz zurück. Komm, Jörg macht auch bis 12. Guckt doch jetzt nicht ständig zu. Seid gnädig mit mir. Desgleichen, ihr Jüngeren, ordnet euch den Ältesten unter, alle aber miteinander haltet fest an der Demut, denn Gott widersteht den Hochmütigen, wie wir bereits schon gelesen, aber den Demütigen gibt er Gnade. So demütigt euch unter die gewaltige Hand Gottes. Überall im Neuen Testament, wenn wir das richtig lesen, sehen wir, dass Gott alles für uns macht. Hier steht aber eine Aussage, die das dem eigentlich auch seine Kraft schon, aber er sagt, Peter, beuge dich. Nehme mein Joch auf dich, Peter. Füg dich. Er spricht meinen freien Willen an. Willst du das? Dein Leben ist vielleicht nicht ganz so lang wie meins. Ich habe mehr Mist gebaut. Ich habe dafür 70 Jahre gelegt. Du hast noch nicht so viel. Aber du kannst sicherlich in dem, was so hinter dir ist, so viele Dinge, die du bereust. Weißt du, warum sie passiert sind? Weil du dich der Ordnung Gottes nicht gefügt hast. Das ist der einzige Grund. Weil dein Leben nicht in Harmonie mit Gott war. Weil du vom Herzen das, was du in der Anbetung so fromm sagst, nicht vollzogen hast. Du hast es nicht getan. Dein Name werde verherrlicht. Dein Reich komme. Dein Wille geschehe. So ist ein Mensch, der untergeordnet ist. Und hier steht, unter der gewaltigen Hand Gottes. Also ich muss jetzt abkürzen, wirklich. Ich habe hier viel, viel zu viel vorbereitet. Ich habe zu lange gesessen. Rebellion hat ihren Ursprung in Luzifer. Und die Geschichte könnt ihr in Jesaja lesen, Jesaja Kapitel 4. Er wurde ausgestoßen, weil er so sein wollte wie Gott. Adam und Eva, als sie im Garten Eden sich versündigt haben, haben diese Natur, es war ihre Entscheidung, ungehorsam zu sein, gegen Gott zu rebellieren und das eine zu tun, was Gott ihnen verboten hat. Gott hat so einen Garten geschaffen, mit alle exotische, ich wollte erotische, exotische Früchte gemacht. War alles voll. Die wussten nicht einmal, wo sie anfangen und aufhören sollten. Die hätten wahrscheinlich 500 Kilo wiegen können. Alles leckere Sachen. Gab nur ein Baum. Nee, das wollen wir. Warum wollen wir das? Sag euch warum. Weil Gott Nein gesagt hat. Und das ist schon Rebellion im Kern. Aber es sagt hier, die einzige Lösung bei einem Mensch, der hochmütig ist, nicht demütig ist, dass er sich die Ordnung fügt. Und die Ordnung Gottes im Joch ist diese Beziehung zu Jesus, diese Freundschaft. Er führt mich auf rechten Weg im Joch. Er führt mich durch schwere Zeiten, wenn ich mich diesem Freundschaftsjoch unterziehe. Aber dieses Joch ist ein Joch Gottes. Und es ist die gewaltige Hand Gottes. Und ich habe mal nachgeguckt, gewaltige Hand. Gewalt. Ja, halt doch gewusst. Ich halte Knacker. Von Ewigkeit her ein mieser Gott. Ein gewaltiger Gott. Das Wort bedeutet überhaupt gar nicht Gewalt. Es ist Kratos auf Griechisch. Und das heißt voller Kraft. Na, ich soll mich fügen denjenigen, der voller Kraft ist. Voller positive, gute Kraft. Seine Kraft ist Liebe, Geduld, Vergebung, Barmherzigkeit. Ein Bund in eine Freundschaft, die er niemals verleugnen wird oder brechen wird. Von seiner Seite wird er diesen Bund nie brechen. Sein starker Bund. Das ist ein Gott, der voller Kraft ist. Und jetzt um abzuschließen mit ein kleines Beispiel. Ihr habt gedacht, voller Kraft voran. Ja! So als 12-jähriger Junge im Atlantik, 10 Tage unterwegs in ein Schiff mit 3000 Passagieren. Weiß es nicht, wie viel Zehntausenden von Tonnen. Es war wie ein Mall und nicht ein Schiff. Und beim Überqueren des Atlantik sind Matrosen vom Deck gefegt worden und nie wieder gefunden worden. Vom starken Wind, vom Gegenwind. Über 160, 170 Kilometer in der Stunde. erfahrene, starke Männer, weggefegt. Den Widerstand der Wellen gegen den Schiff. Das war wie ein Erdbeben drin. Sage ich euch, das ist keine Übertreibung. Alles hat gebebt. Und die haben die Stühle und Tische an den Säulen gebunden mit Seilen. Und wir haben alle auf dem Boden gelegen. 3-4 Tage lang und hab nur gekotzt. Diesen Sturm, diese Gewalt ausgesetzt. Aber dieser Schiff ging voran. Nichts konnte diesem Schiff widerstehen. Die Kraft dieses Schiffes. Die Kraft Gottes sozusagen. Wisst ihr, wie viel PS so ein Ding hat? Die Schraube ist 10 Meter hoch. Das ist ein dreistöckiges Haus. Kann Matze bestätigen. 3 mal 3 sind 9. Machen wir es 3,5, sind wir aber bei 10,5. Oder? Eine Schraube. 3 Etagen hoch. Und die wird bewegt. Aber wie? Von wie viel PS? 108.000 PS. Da kannst du 2000 Smarts oder Polos mit betreiben. Wir sind immer angekommen. Ich habe mich in der Hose gemacht. Ich habe geschrien und geweint. Da habe ich wirklich geglaubt. Damals mit 12 Jahren. In der Not. Hinterher nicht. Hinterher war er wieder da, der Alte. Solch eine Kraft hat Gott. Er führt dich durchs Leben. Wie Noah und seine Familie in der Arche durch den Sturm, wie es noch nie gegeben hat in der Geschichte der Menschheit und auch nie wieder geben wird. So ein Sturm. Einmalig. Und in diese alte Holzschachtel hat Gott die Familie durchgeführt. Durch diesen Sturm. Einen langen Sturm. Lohnt sich nicht, diesen gewaltigen Gott sich zu beugen, um in aller Gelassenheit in ihm zu ruhen? Willst du zur Ruhe kommen? Willst du das annehmen, sein Joch? Willst du dich heute Morgen beugen? Willst du dich fügen? Ich sag dir mit 70 Jahren, ich bin immer noch dabei. Sag dir aber mit Sicherheit, es lohnt sich. Und gerade für die jungen Männer und vielleicht junge Frauen. Vielleicht ist es eine Frau, die enttäuscht ist mit ihrem Mann. Aber dennoch bleibt es die Ordnung Gottes nach Epheser. Ein Mann, der vielleicht seine Autorität missbraucht. Aber Gott sagt, fügt euch die Ordnung dieser Welt. In der Welt, Römer 13, 1 bis 5, ganz klar, fügt euch. In der Familie, Epheser 5, 1. Korinther 14 und 2. Mose 20, 12. Junge Leute, das erste Gebot mit Verheißung. Fügt euch die Ordnung in der Familie, euer Eltern. Achtet sie. Seid ihnen gehorsam. Und in der Gemeinde, 1. Petrus 5. Willst du das heute Morgen? Ich will es immer wieder tun. Ich nehme die gewaltige Hand Gottes fügen, weil ich darin Ruhe gefunden habe, weil ich darin geborgen bin, weil wenn ich darin bin, gelingen mir Dinge, weil ich, wenn ich darin lebe, in dieser Ordnung, spüre ich Frieden. Und weiß, dass ich geführt werde durch den Sturm. Ich erreiche mein Ziel, Gott zu verherrlichen, wenn ich mich selber demütige unter der gewaltigen Hand Gottes. Jetzt ist 12 Uhr, ist auch Schluss. Es ist lange gewesen. Aber es ist wirklich mein Wunsch, weil ich das sehe. Und da muss ich ganz ehrlich sein. Ich sehe es in meinem Leben, ihr kennt mich. Ihr kennt den frommen Pastor, und ihr kennt Peter, den Schweinhund. Ich kenne euch aber auch. Wir können einander Schwächen sehen. Und wir sehen das in der Ehe. wo es da noch Herausforderungen, Probleme gibt, wo wir nicht bereit sind. Ich sehe das in den Beziehungen von den Kindern zu den Eltern. Wisst ihr, das ist sichtbar. Du meinst, es sieht keiner, aber es wird gesehen, glaub's mir. Wir sehen das in Beziehung zueinander. Wir sehen das im Hauskreis. Aber was ist das Zeichen? Zeugnis der Gemeinde. Friede, der Liebe. Wo kommt? Dass die ganze Gemeinde sich dieser Ordnung fügt. Vater, wir danken dir für dein Wort und auch für das Schwer und Hartes. Ich bitte dich, dass du mich vergibst, da wo ich ja, zu kurz komme, versage, nicht nur im Alltag, nicht nur in meinem Leben, auch als Vater, in der Vergangenheit, als in meiner Aufgabe in der Gemeinde, vergib du und reinige, Herr. Ich möchte mich aber immer wieder dafür entscheiden, mich oder mir deine Ordnungen zu fügen, Herr. Ich bitte dich, dass du dich uns erbarmst, dass wir uns auch alle miteinander fügen in der Gemeinde, in dieser Ordnung, die Großfamilie. Und so, dass wenn Leute von außerhalb hineinkommen, staunen über die Ordnung hier drin. Nicht die Ordnung dieser Welt, nein, die Ordnung der Liebe Gottes, wo jeder den anderen untergeordnet ist. Und vergib du uns und hilf du uns, da wo wir ringen, Jesus. Da wo wir wie Paulus ringen darum. Wir wollen es und schaffen es nicht. So reinige du uns durch dein Blut und vergib du uns und komm du über uns mit dieser Kraft, die Paulus eigentlich deutlich schildert in Römer. Aber Gott sei Dank, durch Christus Jesus, der meine Kraft ist. Segne uns, Herr. Wir danken dir für diese Zeit zusammen. Amen.